Bisher haben wir heute schon viel gehört vom Wandel der Familie aus der Sicht von Soziologen und Sozialarbeitern. Dabei war auch die Forderung an die Kirche zu hören, auf die veränderten Verhältnisse zu reagieren. Praktisch geschieht da ja auch einiges bei Diakonie und Caritas, doch kirchliches Handeln braucht immer auch ein theologisches Fundament. Die Westfälische und die Lippische Kirche beschäftigen sich deshalb jetzt ein ganzes Jahr lang mit dem Thema Familie heute und die EKD arbeitet an einem Familienpapier. Die Frage deshalb an die Bochumer Theologieprofessorin Isolde Karle: Wie kann Theologie mit der soziologischen Veränderung von Familie umgehen?
Ja, zunächst ist es so, der Kirche ist seit jeher sehr wichtig, dass Menschen verbindlich zusammenleben und das also in Ehe und Familie. Deshalb wird auch das Leitbild Ehe und Familie nach wie vor auch von der evangelischen Kirche hochgehalten. Aber aufgrund der Veränderungen in den letzten Jahrzehnten ist es so, dass auch gerade im Hinblick auf Erziehung von Kindern und den Familienbegriff die EKD sich hier sozusagen nach vorne bewegt und wo klar ist, es geht vor allem um die Kriterien des Zusammenlebens, dass eben hier eine Verlässlichkeit da ist, Wechselseitigkeit in den Partnerschaften, Vertrauen und dass diese Kriterien entscheidend sind für dann auch die Erziehung von Kindern. Und das kann eben in der klassischen Ehe und Familie der Fall sein, das kann aber auch in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften der Fall sein und das kann und sollte genauso auch in homosexuellen Lebenspartnerschaften der Fall sein. Das ist noch umstritten, darüber wird noch diskutiert, aber theologisch und sozialethisch gibt es universitären sehr weitgehenden Konsens darüber, dass eben die Kriterien das Entscheidende sind und nicht eine ganz konkrete Lebensform. Und diese Kriterien erfüllen natürlich genauso homosexuelle Lebenspartnerschaften wie heterosexuelle, beziehungsweise es verfehlen womöglich im konkreten Fall beide.
Die Begründungen im Protestantismus zumindest sollten ja dann auch immer biblisch sein. Auf was kann man denn zurückgreifen?
Also im Neuen Testament ist es ja so, dass das Neue Testament eigentlich durchgängig eher ehe- und familienkritisch ist. Als Jesus da verkündigt und seine Familie zu ihm kommt, fragt er ja sehr kühl zurück, wer ist mein Bruder und meine Mutter? Ihr seid meine Brüder und meine Mutter. Also sozusagen eine starke Relativierung der quasi familiären Blutsbande, die hier stattfindet. Paulus selber war ehelos und hat es auch allen anderen empfohlen, hat aber gemeint, gut, da macht er kein Gesetz draus. Also wenn andere heiraten wollen, wie es der Petrus gemacht hat, dann sei das schon auch okay. Aber es ist keinesfalls so, dass die Ehe da als besonders heilig gewürdigt worden wäre. Das kann man gar nicht sagen. Und was sozusagen im Hinblick auf die Kriteriologie nochmal entscheidend ist, wir haben diesen Taufspruch in Galater 3,28, der so einen Spitzensatz auch im Neuen Testament darstellt, dass eben nicht mehr Sklave noch Freier, nicht mehr Jude noch Grieche und auch eben nicht mehr Mann noch Frau entscheidende Identitätsmerkmale sind für das Zusammenleben in Christus, sondern eben diese neue Identität in Christus. Und das heißt, dass eben in der Länge dieses Satzes müsste man dann eben auch theologisch sagen, auch nicht mehr hetero und homosexuell, sondern entscheidend ist wirklich die Form des Zusammenlebens.
Also die biblische Orientierung kommt eher von Prinzipien des Zusammenlebens als von konkreten Vorbildern in Form von Geschichten oder Personen.
Also so würde ich das interpretieren. Natürlich gibt es hier andere Theologen, die das anders interpretieren würden, aber aus meiner Perspektive ist das ein doch sehr einhelliger Befund.
Wie geht man mit den vorhandenen Bildern von Familie um? Es gibt ja sehr wirkmächtige Stereotypen, die sich schon verselbstständigt haben. Die bürgerliche Familie wird ja inzwischen auch als mit der heiligen Familie sozusagen identifiziert. Und es gibt viele interessante Studien dazu, über wie dieser marienähnliche Muttertypus und der jesusähnliche Junge und der Übervater hin bis in unsere heutigen Kinder- und Jugendbücher und Fernsehserien à la Star Wars oder Harry Potter sich hartnäckig hält. Was hat Theologie da jetzt anzubieten, um diesen Stereotypen beizukommen?
Also zunächst mal war ja die reformatorische Aufwertung der Ehe nicht unbedingt eine Aufwertung dieser speziell nur diese eine Lebensform, sondern Luthers Überzeugung war, dass die Pfarrer eben jetzt nicht eine Sonderlebensform haben sollen, überhaupt keine ganz spezielle Sonderstellung genießen, sondern so wie alle anderen Menschen auch leben sollen und deshalb eben auch heiraten sollen. Also das war eben der große Tabubruch, dass eben Pfarrer, Priester heiraten und das muss eben heute ausgeweitet werden auf andere familiäre Formen des Zusammenlebens. Da hat sich die EKD jetzt ja auch sehr stark darum bemüht, dass es auch im Pfarrhaus gilt, dass da nicht nur Ehe und Familie ist, sondern dass da auch andere Lebensformen möglich sind.
Ist die protestantische Theologie mit ihrem Grundprinzip Semper Reformanda hier sehr viel flexibler als die katholische Theologie?
Also sie ist insofern flexibler, als sie eben ständig sich in einer Selbstprüfungsdynamik befindet und sich immer wieder neu fragt, was heißt das Evangelium heute? Und da es dann kein verbindliches Lehramt an der Spitze hat, sondern es einen Diskurs gibt und man dort dann einen Magnus-Konsensus finden muss. Das ist manchmal mühsam und schwierig, gerade auch bei dieser homosexuellen Frage ist es ja auch bei uns noch keineswegs durchgängig geklärt. Aber das ist dann, also ist es im Prinzip ein demokratisches Verfahren, wo man davon ausgeht, dass das eben besser ist, wie wenn nur letztlich eine Institution oder eine Person gar über Lehraussagen entscheidet. Also insofern ist die evangelische Kirche hier schon lernfähiger, lernbereiter, manchmal vielleicht auch zeitgeistanfälliger, das wirft man ihr ja zuweilen vor. Aber gerade im Hinblick auf diese Lebensformfrage würde ich das eigentlich nur positiv würdigen, beziehungsweise sehe ich auch noch Lernbedarf, gerade im Hinblick auf sowas wie Adoptionsrecht für homosexuell Verpartnerte.
Und kann man auch sagen, dass letztlich die evangelische Kirche im Theoriebereich freier ist, weil die Ehe kein Sakrament ist?
Also es ist sicher ein wichtiger Punkt, dass die Ehe kein Sakrament ist, sondern eben, wie Luther gesagt hat, ein weltlich Ding. Luther hat im Übrigen auch keinesfalls überbordende oder gar romantische Vorstellungen von der Ehe. Also er hat zuweilen auch davor gewarnt, weil sie mit viel Mühsal einhergehe. Also es ist ein sehr realistisches und nüchternes Ehebild, das hier da ist, aber das gleichwohl also auch wiederum zu würdigen ist. Also das ist so. Aber ich wollte nur sagen, das ist es nicht so, dass also diese heilige Ehe, also in der Reformationszeit selber findet man das nicht. Also das hat sich dann halt vor allem natürlich das Bürgertum im 19. Jahrhundert hat dann hier ein ganz neues Modell entwickelt, das natürlich auch entsprechend mit entsprechenden Geschlechterrollen einherging, mit dem Mann draußen im feindlichen Leben und der züchtigen Hausfrau drinnen, um hier an Schiller zu erinnern. Aber das hat sozusagen mit der Reformation selber erstmal nicht so unmittelbar zu tun gehabt.
Das heißt, wir hängen jetzt auch an einer Familienform, die eigentlich gar nicht genuin christlich ist, sondern wirklich eine säkulare und bürgerliche Entwicklung ist.
Also mindestens ist es so. Also ich würde schon sagen, das Christentum hat hier sicherlich auch einen großen Einfluss gehabt, aber tatsächlich ist das 19. Jahrhundert und die Entstehung des Bürgertums dort und damit eine ganz neue Geschlechtermetaphysik, die sich dann entwickelt hat, ganz entscheidend gewesen. Natürlich haben die Kirchen das sehr freudig akzeptiert und rezipiert, aber man kann jetzt nicht sagen, das ist die Idee der Kirchen gewesen.
Die evangelische Theologieprofessorin Isolde Karle aus Bochum über die theologischen Möglichkeiten, ein modernes Familienbild zu begründen.